Kennen Sie das, dass man stark sein möchte? Dass man am liebsten ohne Zweifel ist, keine Anfechtung hat, immer Mut hat und das auch so weitergeben kann? Ich habe gehört, nächste Woche sind irgendwie Leitertreffen. Wie ist es mit den Leitern hier in der Gemeinde? Sind sie immer stark? Haben sie immer die Vision? Wissen sie immer, wie es weitergeht? Keine Anfechtung? Wäre doch toll, oder? Müssen wir als Christen nicht eigentlich so sein, weil wir ja wissen, dass wir Hilfe vom Herrn haben? Müssten wir doch eigentlich, oder? Wie würde Gott reagieren, wenn er feststellen würde, dass wir gar nicht so sind? Kann ja sein, oder? Wie wäre es, wenn Leiter entmutigt wären, wenn Väter oder Mütter mal nicht wissen, wie es weitergeht, wenn eine Regierung völlig geschockt ist? Ich war gestern völlig geschockt. Ich habe Freunde in Israel. Ich habe Bilder gesehen, die ich lieber nicht gesehen hätte. Wie ist das eigentlich, wenn wir vor Aufgaben stehen, die uns riesengroß erscheinen, wie Berge? Oder wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt? Für die Kinder ein neues Schuljahr oder eine neue Klasse? Oder man fängt eine Lehre an oder ein Studium? Hat einen Partner kennengelernt und überlegt sich, wollen wir heiraten, wollen wir das machen, immer eine neue Wohnung sucht oder überlegt, ganz woanders hinzuziehen, immer wieder neue Dinge, sind die immer nur schön? Oder machen die manchmal Angst? Wie können wir damit umgehen und wie sieht Gott das eigentlich, wenn wir so komische Gefühle haben? Ist ihm das peinlich? Könnte man sich doch vorstellen, oder? Dass er so vom Himmel guckt und denkt, was soll ich denn eigentlich noch tun? Wenn er mich da so anschaut, dann denkt er sich, lieber Sven, was habe ich in deinem Leben nicht schon alles gemacht? Und dann immer wieder sowas. Das muss ihm doch peinlich sein, oder? Ich möchte Ihnen eine Geschichte vorlesen, die ich mit meiner Frau, wir lesen im Moment fortlaufend gerade wieder im Alten Testament, extrem spannend. Leider viele von den Ortsnamen, die wir da haben, sind auch heute gerade in der Presse drin. Aber da sehen wir immer wieder, wie Gott mit Menschen umgeht. Das Alte Testament ist für mich so eine Blaupause, wo ich sehe, wie Gott mit Menschen umgeht. Und zwar nicht mit Menschen, wie wir sie uns vorstellen, wie wir sie uns wünschen würden, wie wir sie vielleicht auch wählen würden, sondern mit den Menschen, die da sind. Das sind manchmal ganz komische Typen. So wie ich zum Beispiel. Ich lese Ihnen einen Text aus dem Josua-Buch ganz am Anfang. Und dort heißt es, im Wort des Herrn: Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener: Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie es Mose zugesagt hat. Von der Wüste bis zum Libanon, von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer, gen Sonnenuntergang, das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Und es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Und wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, dass ich ihn zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, nicht zur Rechten, noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du es hältst, und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben wird. Denn dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Und ganz am Schluss nochmal: Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Und ein kleiner Spoiler, ich verrate ihn. Ab dem Vers 10 setzen Sie das um. Ab dem Vers 10 fangen Sie an. Das gehört nämlich immer dazu, dass Gottes verändernde Kraft von uns auch umgesetzt wird. Einige wissen es, dass ich auch als Psychologe arbeite. Und da gehört es dazu, dass man nicht nur so etwas wie eine Psychoedukation macht, dass man dem Patienten oder dem Klienten eben sagt, woran er sich steigern kann oder woran er sich verbessern kann oder wie eine Störung bei ihm verläuft, sondern es gehört dazu auch das Commitment, also der Punkt, dass man sagt, ja, ich will das, dass man Ziele vereinbart und diese Ziele dann auch geht. Sonst hilft weder Coaching noch Therapie. Und genau das erleben wir übrigens hier dann auch. Also wenn Sie Lust haben und zu Hause dann weiterlesen, Josua, ein extrem spannendes Buch. Lesen Sie vielleicht mal in einer anderen Übersetzung, als ich vielleicht heute gerade gelesen habe, die ist ja relativ bekannt. Vielleicht mal eine ganz andere, ich mache das gerade mit meiner Frau. Und wir staunen, was wir dann immer wieder finden. Es ist ja oft so, wenn man Sachen so oft gelesen hat, dann man liest noch gar nicht und weiß schon, was kommt. Aber wenn man es mal anders liest, eine andere Übersetzung, dann hilft einem das vielleicht sogar. Gucken wir nochmal, wie ist das jetzt eigentlich mit diesem Volk? Was war davor? Was kommt jetzt? Also das Volk Israel steht an einem Wendepunkt. Es ist als Familie nach Ägypten gekommen, dort zu einem Volk geworden, dann aus einer privilegierten Situation dann eher in eine Situation gekommen, die bedrückend war, vielleicht sowas wie Sklaverei. Und es war wirklich so schlimm, dass Gott dieses Volk dann aus Ägypten herausgeführt hat. Und dann haben sie 40 Jahre, also mehr als eine Generation, in der Sinai-Wüste verbracht. Nicht nur in der Sinai-Wüste, aber überwiegend. Und jetzt steht das Volk an einem Wendepunkt, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Auf der einen Seite ist Mose weg. Also der sie so lange geführt hat, ist weg. 40 Jahre, so lang hatten wir keinen, der regiert hat, aber ich kann mich noch entsinnen, wie das ein komisches Gefühl war, als nach 16 Jahren Helmut Kohl weg war. Adenauer habe ich nicht bewusst erlebt, dafür bin ich zu jung. Und jetzt, ich weiß noch, dann als der Wahlkampf war, vor ein paar Jahren, da hat der Spiegel mal getitelt, ist Deutschland bereit für eine männliche Kanzlerin? 16 Jahre Angela Merkel hat das irgendwie für viele so gemacht, ja klar, das muss eine Kanzlerin sein. Man hat schon gar nicht mehr an einen Kanzler gedacht. Also so sind wir manchmal geprägt von dem, was war und was wir so lange hatten und in manchen Ländern, wo es dann Regierungen gibt, Diktatoren, die seit 20, 30 Jahren sind, die können sich das oft gar nicht anders mehr vorstellen. Und dann ist das, was dann kommt, schön, aufregend, aber für manche auch angstmachend, vielleicht sogar entmutigend. Und jetzt steht das Volk Israel genau an diesem Wendepunkt. Mose hatte sie so weit geführt und nun ist er weg. Der Kontinuität, dem sie vertraut haben, den sie kannten, all das ist jetzt weg und jetzt steht dieses neue, angeblich so gelobte Land vor ihnen und sie müssen einiges ändern. Also rein praktisch gesehen, ne? Die haben als Nomaden gelebt, als Wüstennomaden, sind durch den Sinai gezogen, auch so ein Teil durch das, was wir heute als Südisrael kennen, dann mal wieder zurück, 40 Jahre ist eine lange Zeit. Da schleifen sich Gewohnheiten an. Da sind Dinge, die man so sieht, sie sind über die ganze Zeit versorgt worden von Gottes Manna. Also viele Dinge, die sie sich angewöhnt haben, die ihren Alltag ausgemacht haben und plötzlich werden die anders. Ich erlebe das, dass gestandene Leute, wenn ein neuer Lebensabschnitt kommt, zum Beispiel der Schritt, wo man dann sagt, ich habe das gerade bei einem Nachbarn, da sagt, jetzt bin ich einfach in einem Alter, jetzt kann ich nicht mehr alleine leben. Kinder sind lange weg, Ehefrau schon tot. Und jetzt ist dieser Schritt aus dem viel zu großen Haus mit den vielen Treppen, dorthin zu gehen, wo er sich anderen Leuten anvertrauen muss, nämlich in einem Pflegeheim. Ein bisschen pflegebedürftig ist er auch schon. Und das ist ein Riesenschritt. Und das macht ihm fürchterliche Angst. Können Sie das verstehen? Wahrscheinlich werden wir das alle irgendwo mal, wenn wir so alt werden, miterleben. Die Israeliten müssen ihre Gewohnheiten aufgeben, ihre Lebensform weg vom Wüstennomaden. Plötzlich müssen die wieder Bauern werden, Soldaten werden, Handwerker werden. Alles Mögliche müssen die wieder machen. Dieser personelle Wechsel, der Leiter Mose ist tot, ein anderer ist nun Leiter Josua. Aber dieser Josua, wer weiß, ne? Ob der so gut ist wie Mose? Der ist keine Kopie von Mose. Das wäre ja schön, wenn man die immer klonen könnte. Aber das ist nicht so. Der ist anders. Der hat seine Macken. Der hat gute Seiten, der hat schlechte Seiten. Werden mir die guten und schlechten Seiten gefallen? Nichts wird mir so sein wie vorher. Das ist auf jeden Fall klar. Ob es besser wird, weiß man nicht. Und selbst die Orte, an denen ihn Gott begegnet ist, werden andere sein. In der Wüste, in dem Zelt mit der Bundeslade. Das wird sich verändern. Und sie wissen noch nicht, wieso. Die Wolkensäule und die Feuersäule werden nicht mehr da sein. Das Manna vom Himmel kommt nicht mehr. Ich glaube, dass auch wir, jeder von uns, irgendwo solche Wendepunkte in seinem Leben hatte. Ich kann mich noch gut entsinnen, nach dem Abitur war in meinem Jahrgang für alle Jungs im Grunde genommen immer ganz klar, jetzt kommt die Einberufung, wir sind alle dann irgendwann mal so in ein Kreiswehrersatzamt gekommen. Das war eine völlig fremde Welt und dann das erste Mal in einer Kaserne, alle sind uniformiert, die, die schon länger da sind, lachen über einen, machen auch so ihre Späßchen mit einem, schicken einen irgendwo hin, wo es nicht passt. Und man muss sich an Regeln gewöhnen, alles ganz fremd. Das ist genau, wenn man eine Lehre anfängt oder ein Studium. Oder wenn ein Ehepaar zusammenzieht und dann plötzlich merkt, ja, der andere macht das ja ganz anders. In der Schublade sind ja gar nicht die Dinge so, wie ich sie immer haben will. Es kann sein, dass es sogar ein Leben lang hält. Ne? Ein neuer Lebensabschnitt, Schule, Arbeit, Privat. Das kann einen auch entmutigen. Übrigens, ich habe den Eindruck, dass Josua nicht so ein typischer Draufgänger war. Ich glaube schon, dass er ein mutiger Typ ist. Er war ja auch Kundschafter mal, hat das Land erkundet. Und wenn die anderen sagen, ah, alles viel zu groß, die Probleme, die Menschen zu stark und das werden wir nie schaffen, war er einer, der gesagt hat, nee, das ist tolles Land, Milch und Honig, so super, das werden wir schaffen. Also er ist schon ein Optimist. Aber es muss einen Grund haben, dass Gott ihn hier dreimal dieses fürchtet ihn nicht, sei unverzagt, sagt. Dreimal in seinem so kurzen Text. Also ein Anführer, der auch manchmal ganz weich wird, dem die Knie manchmal schlottern. Ein Anführer, der manchmal vielleicht Zweifel hat. Ein Anführer, der Ermutigung braucht. Und brauchen wir ihn nicht auch? Und ich finde das so schön an dieser Stelle, dass wir das so sehen, dass Gott das so sagt. Und dass er das nicht von irgendwelchen Redaktoren dann wegstreichen lässt. Ne? Das ist ja immer so, es gibt ja viele Theologen, die sagen, ach die Bibel, ach, das ist nicht so richtig was. Ne? Das haben Menschen geschrieben, die wollten so ein religiöses Propagandabuch machen und dann haben sie sich das so zusammengeschrieben, wie es ihnen passt. Dann denke ich mir immer, interessanter Gedanke, aber irgendwie hätte ich es dann anders gemacht. Dann hätte ich zum Beispiel nicht so geschrieben, dann hätte ich gesagt, und Josua zweifelte nie. Das hätte ich dreimal geschrieben, damit die Leute auch sehen, wie ein guter Anführer zu sein hat, wie ein guter Christ zu sein hat. Aber das steht da nicht. Und dass das über so viele hunderte und tausend Jahre steht und immer wieder gelesen wird, dass Gott das will, dass wir das lesen, damit will er uns was sagen. Verstehen Sie, wir sagen, du musst hier nichts spielen. Ich kenne dich genau, ich kenne dein Herz. Ich weiß, dass du manchmal stark bist und manchmal schwach. Ich weiß, dass du gute Zeiten und schlechte Zeiten hast. Ich weiß, dass du manchmal schuldig wirst. Das weiß ich alles. Und es ist mir nicht peinlich. Und deswegen werfe ich dich nicht weg, sondern ich ermutige dich. Das ist was ganz Wichtiges. Es werden hier geistliche Prinzipien deutlich. Vielleicht können wir da ein paar davon herausfiltern. Ich schaue mit Ihnen noch mal genauer ein bisschen hin. Das Erste ist, was wir vielleicht noch erleben, ist die Rückschau. Die Israeliten, als sie hier vor Gott und Josua standen, da hatten sie ja schon vieles erlebt. Auf Gottes Befehl haben sie das notvolle Ägypten verlassen. Notvoll, aber sicher. Und manchen ist auf dem Weg schon ein bisschen bange geworden. Und da haben sie gedacht, war das wirklich so gut, die sicheren Fleischtöpfe Ägyptens zu verlassen, um dieses elende Manna zu kriegen? Das ist dann schon so eine Sache, wo einem dann auf dem Weg dann so die Zweifel kommen. War das immer gut? Kennen Sie das? Entscheidungen, die so große Auswirkungen hatten. Und dann überlegt man sich, war das jetzt gut? Läuft gerade nicht so toll, so wie ich es mir erhofft habe. Vor kurzem einen Bericht gesehen von einer Auswandererfamilie. Die sind nach Amerika, nach Florida gezogen. Ne? Und dann haben sie festgestellt, ist gar nicht so einfach in Florida. Auto anzumelden zum Beispiel, ne? Muss man ja ganz viele Sachen machen und ist nicht alles so wie. Und dann haben sie sich auch überlegt, ist es, war es richtig so? Da kann man schon mal drauf kommen. Das Resultat für die Israeliten, 40 Jahre Wüstenwanderung, da war ja auch dieser Ungehorsam, da war dieser Zweifel, wo Gott gesagt hat, diese Generation wird das gelobte Land nicht sehen. Das widerspricht so ein bisschen diesem weichgespülten Gottesbild, was wir haben. Übrigens auch die Ermutigung bei Josua war immer verbunden mit dem Auftrag. Richte aus, was dir Mose, mein Diener, gesagt hat im Gesetz. Lass es immer vor deinem Mund kommen. Du bist einer, der die Verpflichtung hat, danach zu leben. Oder wie Paulus mal sagt, ihr seid Kinder des Lichts, nun lebt auch so. Wenn man das trennt, dann funktioniert es nicht. Und das hatten die Israeliten erlebt. Sie hatten erlebt, dass ihre Schuld, ihre Sünde sie von Gott getrennt hat. Und das war der Grund, dass sie so lange in der Wüste wandern mussten. Und wenn man dann weiterliest, wird man merken, dass das immer ein Auf und Ab war. Und dass Gott reagiert auf Schuld. Sie haben das erlebt. Sie haben aber auch die besondere Nähe Gottes erlebt, wie wahrscheinlich kein Volk vor ihnen in dieser Intensivität. Gott ist für alle Menschen da. Aber er hat sich dieses eine Volk herausgesucht, um daran zu exemplarisch zu zeigen, wie es ist, wenn man ihm folgt, wenn man mit ihm lebt. Das sind die Verheißungen des Landes, des Segens und der Ruhe, des Shaloms. Shabbat Shalom war diese Woche leider nicht für Israel. Das auch Torahfest ist mehr oder weniger im Bombenhagel untergegangen. Aber trotzdem gibt es diese Verheißung. Die Verheißung gilt auch uns. Und dann erleben sie, und das ist das andere, die Gegenwart. Also in der Rückschau ist es zwiegespalten, ambivalent würde man sagen. Ne? Da war das Gute und da war das Schlechte. Und die Gegenwart, die Israeliten leben jetzt in der Spannung des Umbruchs. Vielleicht kennen sie das. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die einzige Kontinuität ist die Veränderung. Das Einzige, was ständig bleibt, ist der Wechsel. Und dabei sind viele Enttäuschungen auf dem Weg. Manches ist anders als erwartet. Auch die Israeliten hatten mal gesagt, wären wir doch Mose bloß nicht gehorsam gewesen. Wären wir doch da geblieben in Ägypten. Und die schönen Fleischtöpfe. So, die Vergangenheit ist ja immer besser. Finden Sie nicht auch, früher war alles besser? Manchmal habe ich den Eindruck schon, ja. Wenn man nur lang genug lebt, dann ist es auch so. Man kann sich dann nicht mehr erinnern, wie es früher war. Und günstigerweise behält man oft das Schöne mehr drin. Und wir Psychologen versuchen das zu fördern, übrigens in der Beratung. Aber sie lebten hier in der Spannung zwischen dem nicht mehr und dem noch nicht. Und diese Spannung, die kann ganz schön anstrengend sein. Das Gewohnte war vergangen und nun liegt eine ganz lange Zeit des Provisoriums der Wüstenwanderung hinter ihnen. Und jetzt stehen sie vor dem gelobten Land, das Land, von dem es gesagt ist, dass es so ist, so toll, dass als ob da Milch und Honig gerade so fließen würden. Aber sie gucken dahin und sehen erstmal keine Spur. Keine Spur von Milch und Honig. Da ist erstmal der große Jordan, der damals tatsächlich, also im Moment ist er nicht so ein großer Fluss, aber damals war ein reißender Fluss und haben sie gesagt, wie kommen wir denn da rüber? Dann haben sie noch diese anderen Völker gesehen. Das waren harte Zeiten. Da hat man sich bekämpft, da hat man sich bekriegt. Und sie wussten, das wird nicht einfach werden. Und da werden die Probleme und Sorgen groß. Und der Glaube, der wird dann manchmal klein. Selbst wenn man ganz viel Erfahrung mit Gott gemacht hat, kann das sein, dass man sagt, ja gut, früher. Oder manchmal ist es auch so, das verblasst und dann hat man so Zweifel. Ja, oder habe ich mich getäuscht? Wie war denn das eigentlich? Oder hat Gott mich vergessen? Ne? Komischer Gedanke, ne? Aber wie oft erlebe ich, dass Menschen das denken, in der Seelsorge sagen? Und gut, ich bin Theologe, ich habe den Vorteil, ich weiß, das kann nicht sein, aber vielleicht komme ich auch mal in so eine Situation, weiß ich nicht. Der Glaube wird klein. Vielleicht ist das so eine Phase, die Sie schon mal erlebt haben oder vielleicht noch erleben werden. Und manches ist vielleicht auch in Ihrem Leben mal ganz anders als gedacht ist. Ne? Ich habe das oft so in der Familienberatung. Ne? Wenn wir erst ein Kind haben, dann wird unsere Ehe noch viel schöner. Ja, Pustekuchen, das ist erstmal eine harte Zeit, was kommt. Ich erlebe das gerade so. Ne? Also ich bin dreifacher oder bald dreifacher Opa. Und die eine Familie, wo meine Tochter ist, die näher sind, wo ich das mehr erlebe, ne? Die freuen sich, die haben sich gefreut, die haben monatelang schon vor alles ausgesucht und das ist richtig schön zu sehen. Und da habe ich mir gedacht, was für eine Gnade für ein Kind, so erwartet zu werden. Und dann haben sie gesagt, irgendwann wird sie krabbeln, ne? Und jetzt fängt sie das, krabbeln tut sie jetzt schon, irgendwann wird sie laufen und ja, diese ganzen Sachen. Und ich habe 4 Kinder gehabt, ich weiß, das ist wunderschön. Manchmal kann man vor Glück nicht schlafen, aber ganz oft vor Sorgen auch nicht. Das gehört auch dazu. Und dann manchmal denkt man sich, das ist ganz anders. Da kommt ein Paar zusammen und denkt sich, Mensch, wir passen so super zusammen. Ne? Und dann merkt man irgendwie nach 50 Jahren Ehe, oh, vielleicht ist es doch nicht immer so. Wirklich so heiser? Dankeschön. Ja, aber Wasser ist immer gut, dann trinke ich mal gleich einen Schluck. Schmeckt gut hier, das Wasser. Ja, nicht überall. Und wie erleben wir uns und wie erleben wir den anderen in solchen Situationen? Da kann man auch enttäuscht werden. Manchmal gibt es auch Leute, die erwarten, der andere müsste jetzt auch so stark sein. Ne? Vielleicht der Ehepartner oder das Kind oder der Vater. Da ist es gar nicht. Was haben die Israeliten gedacht, als sie gemerkt haben, dass Gott den Josua ständig ermutigen muss? Vielleicht haben sie sich auch gedacht, ob das die gute Wahl von Gott war, wer weiß. Ne? Also da hätten sie sich vielleicht lieber einen Draufgänger gewünscht. Kann sein. Auf jeden Fall sieht das Volk große Probleme. Die sind einfach da. Die Landnahme, die Kriege, die vor ihnen stehen, die Entbehrung. Und Gott gibt in dieser Situation die Verheißung. Hier 3-mal. Sei getrost und unverzagt. Oder fürchte dich nicht. Übrigens, dieses fürchte dich nicht zieht sich ja weiter bis im Neuen Testament. Sie denken vielleicht, die Hirten auf dem Felde. Und was sagen die Engel? Na, wissen Sie, was sagen die? Du hast im Lotto gewonnen. Nö, sagen die nicht. Was sagen die denn? Fürchte dich nicht. Mephobu heißt es im Griechischen. Das sagt nur Gott. Nur er hat die Autorität, sowas zu sagen. Fürchte dich nicht. In der Welt habt ihr Angst. Aber ich habe diese Welt überwunden, sagt Jesus mal. Aber Gott gibt diese 3-mal Ermutigung. Es ist ihm nicht peinlich, dass wir sie brauchen und er gibt sie gerne. Aber er verbindet sie auch mit einem Auftrag, nämlich mit den Ermahnungen, dem Halten seines Willens. In unserem Text zum Beispiel in Vers 7. Ne? Die Wüstenwanderung war ja auch ein Gericht über erwiesenen Unglauben. Das gehört auch zu unserem Leben, dass Gott manchmal das Skalpell ansetzt und Dinge rausschneidet. Was war jetzt Josuas Reaktion? Ich lese mal so die Anfangszeilen vom Vers 10 vor. Da gebot Josua den Amtsleuten des Volkes und sprach, geht durch das Lager, gebietet dem Volk und sprecht, schafft euch Vorrat, nach 3 Tagen werdet ihr hier über den Jordan gehen. Er wusste übrigens noch nicht wie, das ist das nächste Wunder. Dass ihr hineinkommt in das, und das Land einnimmt, das euch der Herr euer Gott zum Besitz gibt. Und wir heute? Das ist ja alles jetzt weit vergangen, ne? Ob Gott sich noch daran erinnern kann? Ob er immer noch derselbe Gott ist? Komischer Gedanke, ne? Ein blöder Gedanke. Natürlich ist er noch derselbe. Für ihn sind 1000 Jahre wie ein Tag. Das ist ein Fingerschnippen. Dieser Text steht doch dafür da, wie Paulus einmal sagt, von Gott gehaucht, eingegeben von ihm, für uns zur Lehre, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass wir starke Jünger werden, starke Menschen im Glauben, gestärkt und ermutigt. Vieles liegt noch im Dunkeln und das wird so bleiben für die Israeliten damals und auch für uns. Keiner weiß, wie die nächste Woche ausgeht. Was da noch an Dingen vorankommt, das weiß keiner von uns. Aber dieser Vers, den Gott hier dreimal zu Josa gesprochen hat, den spreche ich euch auch zu, denn er gilt für uns. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen, egal was kommt. Und entsetze dich nicht. Warum? Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Der Name Josua, so habe ich mein letztes, viertes Kind genannt, bedeutet übersetzt, der Herr rettet. Das ist eine Abwandlung von Jeschua und das ist so wie unser Herr Jesus. Ne? Gott ist Rettung. Weil Gott dem Volk Israel, diesem kleinen Volk, beisteht, hat es damals und heute eine ganz große Zukunft. Und das gilt für uns auch als seine Kinder. Das möchte ich euch zusprechen. Das können wir im Abendmahl feiern.